Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Tim, schön auch, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, hallo Andreas, grüß dich, grüß euch da draußen.
Richtig, und wir haben wieder ganz tolle Themen heute. Es geht natürlich auch um die Messe so ein bisschen. Aber als allererstes, bevor wir zu unserem Messeprogramm kommen, auf unserem abgehobenen Podcast-Stand, auf den wir uns sehr freuen, lieben Dank, lieber Aero, nochmal an der Stelle, wollen wir nochmal das Thema vom letzten Mal aufgreifen. Und zwar, wir haben über einen gelben Hubschrauber berichtet, der eigentlich ja mit dem Heck im Schnee lag, kann man sagen, und der Pilot richtet das auf. Und vielen Dank auch für euer Feedback nach dieser Folge, weil wir haben dadurch auch einen Post von einem Piloten gefunden im Internet, der ist schon richtig alt, Tim. Ne? Der ist ja schon viele, viele Jahre her, aber Da hat er nochmal seine Sicht geschildert. Und Tim, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen wiedergeben.
Ja, genau. Also wir haben, wie du schon gesagt hast, jetzt keinen O-Ton des Piloten selber, aber sein niedergeschriebenes Wort von vor, ich glaube, es waren 13 Jahren oder noch ein bisschen länger, so um den Dreh, 13, 15 Jahre.
Ich glaube, 2006 oder 2007 war
es. Oh, so lange. Oh, 20 Jahre.
Ja, ja.
Egal, auf jeden Fall, es steht dort schwarz auf weiß in einem Forum geschrieben, wo er sich dazu geäußert hat, auch sehr, sehr offen dazu geäußert hat. Und es ist so ähnlich, wie wir es vermutet haben. Also das Heck lag nicht auf, das war relativ frei, er ist gelandet, war sich auch sehr sicher, dass der Schnee trägt. Und als er dann die Triebwerke ausgemacht hat, ist der Hubschrauber eben hinten eingesackt, die Nase ist nach oben gegangen, das Heck ein bisschen nach hinten und dann hing er da. Und er hat dann für sich beurteilt, dass er ihn da ohne Probleme rausheben kann. Hat dann auch gesagt, das ging auch relativ gut, auch wenn es diesen kleinen Schubs nach vorne gab, hat das aber als nicht weiter schlimm eingeordnet, als kontrolliertes Abheben. Und das Wichtigste, was wir uns ja gefragt haben, er hat auch geschrieben, dass er eben keine Mastmomentüberschreitung hatte.
Das hast du schön gesagt. Genau so ist es nämlich gewesen. Ich fand, wir waren da wirklich gut mit dabei und ich fand es toll, dass er das so offen geschildert hat. Das machen, glaube ich, nur ein Promillebereich der Piloten wahrscheinlich im Internet. Oder es war damals auch eine andere Zeit, ist ja knapp 20 Jahre her. Ne? Da hat man noch nicht so gedacht, auch wenn ich da was reinschreibe, dann fällt mir das vielleicht hinterher auf die Füße oder so. Ja, aber ich finde es toll, dass uns die Leute das geschickt haben, weil es ist doch eine sehr spannende Geschichte und es ging jetzt gerade wieder viral. Wer es nicht gehört hat, hört gerne mal in die Folge davor rein. Da behandeln wir nämlich genau das Thema eben nochmal. Und ja, Tim, wir machen ja gerade eine spontane Aufzeichnung. Ich sitze in Marseille, du sitzt in Gießen sozusagen. Also du bist beim richtigen Hubschrauber, ich bin eigentlich beim Simulator. Und ich möchte gerne das werden, was Tim schon ist, jedenfalls in dem Größenbereich, nämlich TRE, also Prüfer auf der 365 und der 155, also auf zwei motorigen Hubschraubern. Das bin ich bis jetzt nicht. Bis jetzt bin ich auf einmotorigen Hubschrauberprüfern. Jetzt ist eigentlich der Plan auf zwei motorigen. Tim ist das ja schon ein bisschen länger, ne, Tim? Ich glaube, du bist ja schon eine ganze Weile.
Eine ganze Weile tatsächlich nicht. Ich bin es auch erst seit 3 Jahren. Ich muss es dieses Jahr verlängern. Ich bin es ja dann auf der 145, also auch Complex Aircraft. Auf dem Papier ist das relativ das Gleiche, aber wer die Hubschrauberfliegerei kennt, jedes Muster hat dann wieder seine eigenen Berechtigungen und Ratings. Und es ist halt ganz besonders spannend, weil ich gerade eigentlich auch in der gleichen Phase bin wie Andreas. Und zwar möchte ich meine Prüferberechtigung erweitern für IFA. Und wir sind beide durch eine harte Schule gerade gegangen, um an dem Punkt zu sein, an dem wir uns jetzt den finalen Checkflug abnehmen lassen können.
Ja, genau. Der erste Knackpunkt an der Geschichte ist nämlich, man muss als allererstes mal eine theoretische Standardisierung beim Luftfahrtbundesamt machen. Ja, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich möchte Prüfer werden und dann macht man einen Check und dann, hey, du bist Prüfer, durch Hand auflegen. Das ist wirklich ein Prozess, durch den man geht und wo auch das Luftfahrtbundesamt relativ am Ende erst entscheidet, ob man es wirklich wird. So, das heißt, ich muss erstmal einen Lehrgang finden für die theoretische Standardisierung. Der ist jetzt auch nicht gleich jede Woche, sondern auch gerne mal ausgebucht, ist auch nicht ständig da, ständig verfügbar. Muss man ein bisschen drauf warten manchmal. Und dann ist man erstmal, je nachdem, welche Berechtigung man vorher hat. Ich bin ja schon Prüfer für Hubschrauber, aber wie gesagt, einmotorig, muss man dann halt mehr oder weniger für ein paar Tage zum Luftfahrtbundesamt. Und da wird man dann erstmal eingenordet, wie man das denn richtig macht. Weil da kann man auch böse auf die Finger kriegen, wenn man was nicht richtig macht.
Ja, weil Wir sind natürlich keine anderen Menschen, aber unsere Aufgabe ist eine vollkommen andere. In dem Moment bin ich halt auch nicht mehr Pilot oder Ausbilder bei der Polizei und Andreas ist dann auch nicht mehr Pilot bei der Heliflight, bei den Johannitern oder was auch immer, sondern als Prüfer ist man im Namen des Herrn unterwegs und der Herr ist in dem Fall das LBA. Also man arbeitet dann für das LBA. Indem man halt die Prüfung abnimmt und ich sag mal, der oberste Chefprüfer, der dann beim LBA sitzt, der ist halt auch dafür verantwortlich, dass wir vernünftige Arbeit machen und deswegen zitiert er uns immer alle paar Jahre zu Refreshern und Standardisierungen zu sich und das ist immer sehr, sehr interessant.
Du meinst, er zitiert uns der Herr dann zu sich sozusagen.
Genau, der Herr genau. Zitiert uns zu sich.
Ja, genau, richtig. Genau, richtig. Und ich glaube, wir haben ja auch relativ viel Glück, das kann ich schon mal so ein bisschen vorteasen, dass der sogar bei unserem Stand ist, bei Podcast abgehoben. Er wird mal kurz da sein auf jeden Fall. Ob er was erzählt, wissen wir noch nicht, das gucken wir dann. Aber er wird mal kurz da sein. Ich glaube, sein Titel ist Inspektor der Behörde.
Genau, stimmt.
Ja, der Inspektor der Behörde. Und der hat sich auch was einfallen lassen. Und zwar seit ein paar Jahren guckt er sich auch jeden Prüfer nochmal an. Das heißt, es reicht nicht, wenn man diese Prüferausbildung durchlebt und dann das irgendwie rumwurschelt da und gibt seine Unterlagen ordentlich ab nach jeder Prüfung, ist ja auch viel Papierkram, sondern er möchte wissen, wie arbeiten die Jungs eigentlich draußen. Und das finde ich ganz gut, weil man lernt da auch noch ein bisschen was dazu. Und dann kommt er vorbei und ist dann spontan bei so einer Prüfung mal mit dabei und schaut sich das an, wie läuft das Briefing ab, wie läuft die gesamte Prüfung eigentlich ab und so weiter. Und dann kriegt man hinterher auch noch ein Feedback. Aber er ist auch ganz froh, dass sein Gebiet nicht so groß ist wie das bei den Flugzeugen, weil er ist alleine für den Hubschrauberbereich verantwortlich und es gibt jemand anders, der ist nur für die Flugzeugprüfer verantwortlich. Und ich glaube, es gibt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ungefähr 200 Prüfer für Hubschrauber, für die unterschiedlichsten Sachen in ganz Deutschland.
Ja, und deswegen dauert es halt auch immer eine ganze Zeit. Und diejenigen unter euch, die schon fertiger Hubschrauberpilot sind, Ausbilder sind, vielleicht auch Prüfer werden möchten und gerade sagen, oh mein Gott, der kommt spontan vorbei und guckt, was ich mache, dann will ich gar nicht erst Prüfer werden, wenn da ständig einer auf der Matte steht. Keine Angst. Spontan heißt, der meldet sich schon vorher an, aber halt zeitnah, so eine Woche oder so, wenn er mitkriegt, da steht irgendwo eine Prüfung an. Dann sagt er, hey Mensch, ich habe dich seit 2, 3, 4, 5 Jahren nicht mehr gesehen, wie du so arbeitest. Ich komme mal vorbei, dann habe ich wieder einen Nachweis, dass ich dich standardisiert habe, mir angeguckt habe, wie du arbeitest. Dann sind wir alle auf der sicheren Seite und es ist auch wirklich sehr entspannt, sehr ruhig. Das hat nicht den Charakter einer Prüfung, das ist es nämlich auch nicht, sondern es ist wirklich eher, dass er guckt und einem dann vielleicht nochmal Tipps gibt, wo man vielleicht eine Sache besser machen kann oder wo er sagt, na, guck da nochmal hin oder sagt einem nochmal, wie man diese elenden Protokolle ausfüllt, die wirklich nicht so einfach und selbsterklärend sind. Deswegen ist man teilweise auch ganz froh, wenn er nochmal vorbeikommt und man kurz so ein Gespräch mit ihm persönlich führen kann und vielleicht noch den einen oder anderen Punkt klären kann.
Mhm. Ja, und dann sitzt man halt, wenn man das machen möchte, erstmal beim Luftfahrtbundesamt für ein oder für 2 Tage oder wenn man mehrere Kategorien macht, auch länger. Und dort wird einem das natürlich alles mal erklärt. Hey, das ist das Protokoll, das sind die Fehler, die man dabei machen kann. So und so sollte eine Prüfung ablaufen. Das wünschen wir uns von dir, dass das so funktioniert. Was mache ich denn eigentlich, wenn es auf der Kippe steht? Gut oder schlecht, schafft er das oder schafft er es nicht? Oder er fällt durch? Ja, wie kann man sich als Prüfer direkt ins Ausschießen beim Luftfahrtbundesamt? Das geht auch relativ schnell, ja. Ich meine, man muss immer dazu sagen, wir sind alles Menschen und manchmal passiert so eine Prüfung dann eben zwar ganz in Ruhe, aber dann hat man vielleicht hinterher, weil irgendwas passiert ist, in Anführungsstrichen, irgendwas dazwischen gekommen ist, für den Papierkram leider weniger Zeit, dann vergisst man Häkchen zu machen. Das kann schon mal einen Minuspunkt geben, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das auch mal einen Minuspunkt geben kann. Und dann kriegt man halt einen Anruf von einem anderen Mitarbeiter und sagt hier, Herr Hennig, was war denn das? Ja, so, okay, Entschuldigung, ja, war halt doof, ja. Oder wenn man das Protokoll per E-Mail dann ans Luftfahrtbundesamt schickt hinterher, wenn man da die falsche E-Mail-Adresse verwendet, dann kommt es da nicht an, dann fragt eine andere Abteilung wieder nach, wo ist denn das? Also man muss da schon ein bisschen Sorgfalt an den Tag legen. Und wenn man dann diese theoretische Standardisierung hinter sich gebracht hat, dann wird's lustig, weil dann geht's in die praktische Standardisierung. Und dafür muss man sich erstmal einen Prüferausbilder organisieren. Das ist nämlich bei dir gar nicht so leicht gewesen, Tim, ne? Gibt es ja nicht so viele, die das machen.
Tatsächlich, es gibt nicht viele. Und oh Gott, wenn wir jetzt in die Tiefen des Prüfertums gehen, Denn nicht jeder Prüfer darf weitere Prüfer ausbilden. Und es gibt neben den, ich nenne sie mal normalen Prüfern, auch die leitenden Prüfer, die dazu gedacht sind, halt nochmal die Speerspitze zu sein, um das Wort des Herrn nach unten zu projizieren und halt so ein bisschen als die linke und rechte Hand des Inspektors zu fungieren. Aber diese Prüferausbilder sind ja nochmal gesondert. Die müssen nochmal aufgenommen werden in Listen. Und da weiß man gar nicht genau, ist der leitende Prüfer jetzt eigentlich auch ein Prüferausbilder? Das muss nämlich gar nicht so sein. Aber ein Prüfer kann trotzdem Prüferausbilder sein. Also das ist alles sehr, sehr kompliziert. Und da muss man halt, wenn man so jemanden gefunden hat, die Termine machen. Und der, der einen ausgebildet hat zum Beispiel, darf einen später auch nicht final die Kompetenzüberprüfung abnehmen, die dann quasi dieser letzte Check ist, ob man auch wirklich Prüfer auch für dieses Muster, für diese Tätigkeit werden darf.
Ja, da können wir jetzt mit einem Wortspiel anfangen. Es ist nämlich keine Kompetenzbeurteilung, sondern eine Beurteilung der Kompetenz. Das ist, glaube ich, so rum, wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe. Ja, das ist nämlich wirklich beides etwas Unterschiedliches. Das heißt, wenn man diese praktische Standardisierung dann abgeschlossen hat mit 1, 2, 3, 4 Ereignissen, je nachdem, was man eben werden will, erst dann beurteilt das Luftfahrtbundesamt, kann derjenige Prüfer werden oder nicht, weil der einen ausgebildet hat zum Prüfer, der gibt dann schriftlich nochmal in mehreren Kategorien ab, war das jetzt gut, was der Hennig oder der Herr Pittelko gemacht haben, oder war das, menschlich geht's gar nicht, ja, und so weiter, weil dann wird entschieden, macht er das oder macht er das nicht. Gerade bei den kleineren Hubschraubern kann es natürlich sein, dass ein Pilot sagt, hey, ich möchte auf eigene Faust Prüfer werden und zahle das alles selber, dass man dann eine Menge Kohle versenkt hat, wenn man merkt, man eignet sich dafür hinterher gar nicht. Ja. Und dann geht es nämlich darum, jetzt brauche ich einen leitenden Prüfer, der mir praktisch diese Beurteilung der Kompetenz abnimmt. Das ist dann auch nochmal ein kleiner Verwaltungsakt. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kriegt man irgendwann eine Berechtigung und dann ist man Prüfer. Und dann muss man sich erstmal beweisen, dass man das auch wirklich kann.
Boah, Andreas, ich glaube, das hört sich alles so schlimm an. Ich glaube, es hat noch niemand, oder ich hoffe, es hat noch niemand abgeschaltet. Es ist wirklich gerade wieder alles so verklausuliert. Aber so fühlt es sich tatsächlich auch an, wenn man mal eine Prüfung abgenommen hat. Denn so eine Prüfung abnehmen macht halt auch Spaß, weil es mal was anderes ist, weil wir dann ja in so einer, jetzt müssen die Piloten beweisen, dass sie es auch ohne Tipps vom Fluglehrer oder vom Typewriting Instructor oder wem auch immer können, stellt Aufgaben, die man vorher auch ganz genau brieft und am Ende beurteilt man das dann. Und es ist halt ganz interessant, aber danach kommt, wie der Andreas eben schon gesagt hat, auch wieder dieser Rattenschwanz, der genauso schlimm ist, wie er sich anhört. Also wenn ich ein Wochenende mit meinen Jungs irgendwo in Frankfurt oder in Oberpfaffenhofen im Simulator bin, dann habe ich 4 Checkflüge und dann brauche ich locker einen halben Tag am Montag, um die alle entsprechend aufzubereiten, die Dateien richtig zu benennen, die an die richtigen E-Mail-Adressen zu schicken. Das ist nämlich nicht nur einmal mal eben LBA und weg und die suchen sich das raus, sondern das muss alles häppchenweise aufbereitet werden, was ich auch nachvollziehen kann, damit die das auch gut archivieren können. Wenn die jetzt auch noch anfangen, jede E-Mail, die sie bekommen, auch nochmal zu scannen, das ist ja furchtbar. Also von daher ist da eine ganz schön große zeitintensive Arbeit hinter.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Ich sehe das ja bei meinen Kollegen hier auch, wenn wir jetzt am Tag irgendwie 3, 4 Sims-Sessions haben und das 3 Tage hintereinander und dann 2 Prüfer das nur abnehmen, wie viel Papierkram allein das dann eben ist, so on block, was da auf einen zuschwimmt. Da gebe ich dir recht. Aber man muss auch sagen, es macht auch Spaß. Für mich war es zum Beispiel am Anfang, wann habe ich das gemacht? 2011 bin ich Prüfer geworden. Und für mich war das Allerschwierigste, in dem Moment erstmal mein Fluglehrerherz abzuschalten, keine Tipps zu geben, ja, nicht zu sagen, ach komm, das könnte man doch mal besser machen, ne, weil da gibt's ja auch Regeln für. Man darf natürlich da nicht eingreifen und auch nicht unterstützen bei der ganzen Geschichte, sondern besprochen wird das ganze Thema hinterher. Und auch der Punkt, und das ist das Allerschwierigste für mich gewesen, jemanden durchfallen zu lassen. Wann ist diese Grenze erreicht, wann ich ihn durchfallen lasse? Und so die ersten Kandidaten, die durchfallen zu lassen und zu sagen, nee, das war jetzt leider wirklich nix. Gerade wenn es so, gerade so auf der Grenze ist, ja, das fiel mir sehr, sehr schwer am Anfang. Also da muss ich echt sagen, das ist auch für mich nach wie vor eine doofe Situation, aber ganz am Anfang ist einfach noch schlimmer. Weil jetzt musst du jemanden sagen, das war jetzt leider wirklich nichts. Ja, so. Oder warum war es denn nicht und das begründen. Ne?
Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, weil du ja auch extern oft Prüfungen abnimmst. In dem Moment, wo ich jemanden durch die Prüfung fallen lasse bei mir, ist das ja in der Regel einer unserer Staffelpiloten oder Pilotin. Mhm. Und wenn ich ja jemanden durchfallen lasse, dann kann ich am besten direkt ein Personalgespräch mit mir selber führen, was ich denn da als Fluglehrer in erster Reihe verbockt habe, dass die Piloten nicht auf Stand sind. Das ist nämlich genau das. Ne? Du bist halt wieder in einer anderen Position und ich bin ja auch dafür verantwortlich bei uns in Aus- und Fortbildung, dass die Leistung halt eben stimmt. Aber es kann auch jedermann einen schlechten Tag haben und das heißt ja nicht, dass das morgen nicht wieder funktioniert. Wenn man sich nämlich ganz streng ans Protokoll hält, dann ist nämlich die Besteherquote gar nicht so hoch, kann eigentlich gar nicht so hoch sein, wie man hört, dass sie ist. Aber gut.
Ja, ich habe auf meiner letzten Standardisierung, die ist gar nicht so weit her, da ging es nämlich genau darum, wie hoch die Bestehungsquote ist. Jetzt habe ich es aber leider vergessen. Ich weiß es nicht mehr, wenn wir jetzt auf das Thema kommen.
Ich saß neben dir, ich weiß es noch.
Ja, sag's mal.
99,7%.
Ja, okay, stimmt, genau, richtig, irgendwie so. Sehr gut, dass du es dir gemerkt hast. So hoch ist die Quote, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon eine hohe Quote, das muss man wirklich sagen. Also ja, man kann mal einen schlechten Tag haben und das ist ganz normal oder man ist aufgeregt. Ne? Das sind ja alles so Faktoren, die müssen wir mit reinbringen. Im richtigen Leben, wenn man dann nicht im Simulator Prüfung abnimmt, kommt ja auch noch vielleicht ein bisschen Wetter mit dazu, plus die Aufregung, plus weiß ich nicht was, der Tower hat einen schlechten Tag und ja, versteht man irgendwas nicht. Aber ich glaube, und das finde ich gut, dass du es gesagt hast, einen Kollegen durchfallen lassen, und das kann hier natürlich auch passieren, ist natürlich noch mal schwieriger. Nicht, weil man jetzt sagt, hier Crewtrainer, was hast du mit dem gemacht? Das ist doch klar, dass der durchfällt. Sondern eben auch, warum ist das passiert? Warum muss ich jetzt meinen Kollegen durchfallen lassen? War die Leistung wirklich so schlecht? Stand es auf der Kippe? Habe ich gleich als Prüfer einen schlechten Tag? Dass ich sage, boah, also jetzt heute? Nee, das hat mir nicht gereicht, ja. Das ist wirklich noch mal schwieriger. Das stimmt schon.
Ja, und da muss ich sagen, da hat mir ganz klar geholfen, das, was man auch machen soll, dass man halt vorher ein ausführliches Briefing macht, indem man noch mal wirklich die Parameter festzieht und sagt, es sieht wie folgt aus, wir werden dieses und jenes tun und auch wirklich tabellarisch sich da hinsetzt und sagt, wir fangen mit folgendem Manöver an, danach machen wir das, danach machen wir das, danach machen wir das. Zum einen hat man für sich selber einfach schon so ein Regiehandbuch, wie man vorgehen wird. Und zum anderen weiß man dann halt wirklich genau, was auf einen zukommt, als Prüfer und als Bewerber. Mhm. Und da weiß man auch vorher, sagt man, du hast da zwei Versuche und guck dir hier nochmal an, da steht, in welchen Parametern du bleiben musst, wie viel Höhenabweichung du da haben darfst, wie viel Gradabweichung, wie viel Fahrtabweichung, das ist ja alles festgeschrieben. Mhm. Und wir sind ja im Simulator, das ist ja noch das Schöne dazu. Das heißt, wenn mir irgendwas auffällt, setze ich einen Marker und kann danach sagen, pass mal auf, und in dem Teilbereich hast du nicht bestanden, weil du zweimal um 20 Grad abgekurvt bist. Und das können wir uns angucken, wenn du es nicht glaubst, dann siehst du es schwarz auf weiß. Dann lässt man nochmal die Replay laufen, dann ist alles gut. Und das ist ja dann wirklich okay. Das ist ja alles nachvollziehbar. Aber trotzdem ist es immer ein komisches Gefühl.
Klar. Ja, weil du musst ja jemanden darauf hinweisen, schau mal, das ist schief gelaufen. Und das geht halt beim richtigen Hubschrauber, sag ich schon. Wenn man eine Prüfung außerhalb vom Simulator abnimmt, auf dem Hubschrauber, da ist es natürlich schwierig. Die Sachen werden nicht so aufgezeichnet, dass man jetzt sagen kann, hey, wir gucken uns das nochmal an. Aber großartigerweise wissen normalerweise alle, die eine Prüfung schaffen oder nicht schaffen, wo ihre Schwächen sind in dem Moment. Ja, ja. Und merken schon selber. Witzigerweise schätzen sich alle wesentlich schlechter ein, als ich das dann hinterher beurteile eigentlich normalerweise. Und ich finde es auch immer wichtig, ich höre mir immer zuerst die Meinung des Kandidaten an, dass der völlig frei erzählt, sage ich immer, hier, pass mal auf, wie war es für dich, was war gut, was war schlecht, dass er frei raus erzählen kann, was war dann, ohne von mir irgendwie beeinflusst zu werden, und dann höre ich mir das an. Aber man lernt auch viel dazu. Es ist wie wenn du Fluglehrer bist und das weißt du, Tim, man lernt einfach durch andere Fehler so viel mehr dazu. Und das ist das, worauf ich mich so freue, wenn ich Prüfer auf den Komplex-Hubschraubern, auf den Zweimotorigen bin, bei uns, weil man einfach viel mehr dazu lernt, ja.
Ja, total. Natürlich, man hat viel mehr Kapazitäten frei, man kann sich ganz ruhe diese Verfahren angucken und auch wenn man so eine Checkliste hat, wie so ein Notverfahren abgearbeitet wird, das macht trotzdem jeder so ein Ticken anders. Auch wenn ihr die gleichen Punkte abarbeitet, ist das bei jedem so ein bisschen anders. Und ich habe mir überall schon immer sowas abgeguckt. Da gibt es immer tolle Ideen, wo man denkt, Mensch, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass man das vielleicht auch über die Schiene angehen kann. Und das ist das eine, dass man zum einen viel mehr Kapazitäten hat, weil man nicht in der Situation ist, sondern sie von außen beobachten kann. Und zum anderen, dass man sich dann auch wirklich bei anderen noch was abgucken kann.
Ja, das stimmt. Das Abgucken ist ganz schön. Und das genieße ich wirklich sehr, dass man einfach diese Perspektive nochmal drauf hat, mit vielen anderen fliegt. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, mit meinen Kollegen mal zu fliegen, um zu sehen, wie performen die denn? Das kriege ich ja normalerweise nicht mit, weil ich mache nur meine eigene Session und fliege mit einem Kollegen, jedenfalls in dieser Session, in dieser Simulator-Session dann. Und bräuchte, bis ich durch bin, ich glaube 30 Jahre ungefähr, bis ich mal mit allen durch bin, einmal geflogen bin. Das funktioniert natürlich nicht, aber so kriegst du es natürlich viel schneller mit. Kannst dir dadurch ein viel besseres Bild machen insgesamt. Okay, wer hat Stärken, wer hat wo seine Schwächen? Und dann kann man auch mit dem Crew-Trainer nochmal sprechen und sagen, pass mal auf, lass uns da nochmal irgendwie den nochmal ein bisschen unterstützen. Weil es gibt natürlich auch Piloten, die sind stärker, die sind schwächer oder die sind halt einfach neu mit dabei und tun sich vielleicht ein bisschen schwerer als andere. Mhm. Ja. Da habt ihr den Vorteil bei der Polizei, ihr siebt ja schon vorher kräftig aus, die Besten der Besten der Besten der Besten.
Und da sind trotzdem so Typen wie ich dabei.
Ja. Auch Tim, ich glaube, du machst deinen Job echt gut. Also ich glaube, versuch's. Du machst das wirklich gut, ja. Da muss ich mir keine Sorgen machen bei dir. Und wir sind halt die normalen Piloten.
Ja.
Ganz einfach.
Ja, aber was wollte ich gerade noch sagen? Fällt mir jetzt wieder nicht ein. Mir kam gerade noch ein toller Gedanke, jetzt ist er schon wieder weg.
Bei den Besten der Besten der Besten?
Ja, das war dann schon wieder zu viel für mich.
Aber wenn wir doch eh beim Thema sind, also ich meine, jetzt sind wir ja Prüferausbilder oder wir sind auf dem Weg dahin oder du bist es ja dann schon und ich muss jetzt noch meinen Senior Examiner Check machen, weswegen ich ja eigentlich jetzt hier in Angoulême bin, um das zu machen, nämlich gerade im Simulator. Dummerweise ist gestern mein Senior Examiner erkrankt. Ich kann diesen Check also hier nicht machen. Jetzt fragen sich alle, ja, Andreas, was machst du noch in Angoulême? Naja, ich wäre sowieso hier gewesen, um mein Type-Rating auf der AS365 zu verlängern. Das mache ich natürlich trotzdem. Werde auch bei anderen Sessions mit dabei sitzen, eben aber nur als Pilot Monitoring. Das heißt, ich unterstütze einen Kollegen beim Fliegen im Zweimann-Cockpit. Lese Checklisten vor. Wenn er will, lege ich auch den einen oder anderen Schalter um, sage ihm irgendwelche Zahlen an oder so. Ich unterstütze also den Kollegen im Flug, nicht als Co-Pilot, als Pilot Monitoring. Ne? So.
Hört der Ossi eigentlich unseren Podcast?
Das weiß ich gar nicht, aber der ist auf jeden Fall krank. Keine Ahnung, ob er ihn jetzt sofort hört am Donnerstag.
Nee, aber dann hoffe ich einfach, dass er ihn hört und dann gute Besserung, Ossi.
Gute Besserung, ja genau, richtig. Aus Gießen vom Rettungshubschrauber und aus Angoulême vom Simulator. Das ist richtig. So, und dann hast du eben ein ganz tolles Stichwort gegeben, Tim. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Jetzt hast du mich mit dem Ossi so rausgebracht, siehst du? Jetzt haben wir beide den Salat. Dir fällt es nicht mehr ein und mir fällt es nicht mehr ein. Du hattest gesagt, und da wollte ich eigentlich drauf eingehen, mir fällt es nicht mehr ein.
Ja, ich schneide dann eh. Jetzt überlege ich gerade, was ich eben noch sagen wollte. Es war mir zwischendurch was mir wieder eingefallen.
Siehst du? Was war denn dein letzter Gedanke? Da habe ich gedacht, ach cool, jetzt kriege ich die Prüferkurve nochmal, dann haben wir das Thema abgeschlossen, dann wollte ich mit dir zum nächsten springen. Da hast du so ein tolles Stichwort gemacht.
Weiß ich nicht mehr.
Dir ist nicht mehr eingefallen, die Besten der Besten der Besten. Ah! DLR-Test, DLR, da wollten wir doch hin.
Ah ja.
Apropos 7. Dann fangen wir, also bei Minute 23 musst du mal kurz schnibbeln. So Tim, und dann hast du mir ein ganz tolles Stichwort eben gegeben, wobei wir haben über die Besten der Besten der Besten der Besten gesprochen. Die hast du nämlich gerade gesucht wieder.
Und ich bin mittendrin. Und wir sind auf dem finalen Weg, sage ich mal. Die Fliegerstaffel Nordrhein-Westfalen sucht mal wieder Nachwuchs und ich bin jetzt gerade letzte Woche wieder in Hamburg gewesen und dort haben wir die Berufsgrunduntersuchung gemacht.
Darf man sagen, bewerben sich viele auf diese Stelle? Weil das fragen uns ja auch immer viele, dieser DLR-Test, der ist ja heiß umkämpft und da möchte jeder am liebsten ganz viel Informationen zu haben, wie das funktioniert und wie man sich darauf vorbereiten kann. Und ihr habt ja vorher schon eine Auswahl getroffen. Ihr nehmt ja gar nicht jeden mit dahin.
Genau, weil das kostet eine richtige Stange Geld, diesen Test zu machen. Und wir möchten da halt auch nicht hin. Und Leute, die es nicht ernst nehmen, kriegen dann eine Hamburg-Reise umsonst und können sich da einen lauen Lenz machen. Wir wollen schon die, die es ernst meinen. Deswegen macht man bei uns erstmal generell eine kleine Klausur. Sind insgesamt 6 Stunden reine Schreibzeit, wo man so ein bisschen Mathe, so ein bisschen Englisch, so ein bisschen Geografie.
6 Stunden?
Ja, ist schon ein bisschen aufwendiger, ja. Physik wird geprüft. Und jetzt waren wir dann, nachdem wir einen Sporttest auch noch hatten, sind wir nur leider mit 10 Leuten nach Hamburg gefahren. Dieses Jahr war es ein bisschen weniger. Keine Ahnung, woran es lag. Wir haben immer irgendwas so zwischen 10 und 60 Bewerbern. Keine Ahnung, wo diese Schwankungen herkommen. Aber so ist es. Und dieses Jahr ist halt leider relativ wenig. Wir waren dann also mit unseren 10 übrig geblieben BewerberInnen oder BewerberInnen, weil es war leider nur eine Dame dabei, bei dieser Berufsgrunduntersuchung beim DLR in Hamburg. Das geht auch nur da beim DLR, weil da das psychologische Zentrum ist. Für mich als Mitfahren und Betreuen ist das immer ganz schön, weil ich kriege dann nochmal so einen Tag Hamburg umsonst geschenkt. Während die da schreiben, kann ich mich dann in die Sonne setzen. Zumindest war es diesmal der Fall. Hamburg hat es gut mit uns gemeint. Und ja, dann haben wir jetzt auch schon die Ergebnisse bekommen und es tut mir leid um die 3, die es leider nicht geschafft haben, aber wir haben eine Quote von 70%. Von 10 sind 7 weitergekommen und das ist sehr, sehr überdurchschnittlich.
Werden die 7 denn jetzt alle Hubschrauberpilot?
Nein. Aber du hast es leider schon richtig gesagt, es geht nur noch um Piloten, weil die eine Dame, das Mädel, das wir dabei hatten, hat es leider nicht geschafft. Und die 7, die jetzt noch dabei sind, die haben noch einen weiten Weg vor sich. Es geht jetzt erstmal weiter mit einem internen Interview bei der Polizei, wo wir die selber nochmal so eine Dreiviertelstunde auf den Kopf stellen und mal gucken wollen, wie die so drauf sind, ob die bei uns ins Team passen und ob die sich auch wirklich damit gut auseinandergesetzt haben. Dann gehen wir nochmal nach Hamburg zu diesem Tag 2 und 3 der Hauptuntersuchung, wo so dieser Brückenbeladungstest, der so immer durch den Raum schwebt, wo keiner genau weiß, was drin vorkommt. Dann wird noch ein kompliziertes Gespräch gemacht mit Konfliktlösungen und das große Interview mit den 2 Psychologen, was immer sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich ist. Wer da am Ende übrig bleibt, hat es immer noch nicht geschafft. Der muss dann immer noch so einen Belastungsflug machen. Das hört sich ganz schlimm an. Das ist im Prinzip nur, dass wir die Leute mal ins Cockpit holen. Die setzen sich hin. Und dann wird mal geguckt, wie die denn so reagieren, wenn sich der Hubschrauber 3-dimensional im Raum bewegt und man trotzdem eine Karte lesen muss. Oder wie man sich anstellt, wenn man mal die Steuer hat. Und als allerletztes steht dann halt noch die FTU, die sich in den letzten Jahren, also Flugtauglichkeitsuntersuchung, die sich in den letzten Jahren als eine der größten Hürden entwickelt hat, muss man leider sagen.
Warum schickt ihr die Leute nicht erst zu der Untersuchung? Weil dann müsstet ihr die erst gar nicht überall durchschleusen, wenn ihr wisst, hat er eh nicht geschafft.
Ja, genau, wäre gut. Aber diese Erstuntersuchungstermine, die sind sehr, sehr rar gesät. Du weißt es auch, es gibt nur 5 Aero Medical Centers, die diese durchführen dürfen. Wir haben Gott sei Dank 1 um die Ecke in Köln. Und da ist es gar nicht so einfach, Termine zu bekommen. Dann sind wieder irgendwelche Astronauten da und dann haben sie hier eine Fortbildung und dann machen sie da irgendwas. Und die sind auch so, dass die halt nicht sagen, ja, schick uns einfach mal 10 Leute, die hauen wir an einem Tag durch, sondern die machen das sehr gewissenhaft und sind auch sehr, sehr nett. Also ich fühle mich da mal sehr gut aufgehoben. Ich mache da meine jährliche FTU und die nehmen am Tag nur begrenzte Anzahl an Leuten, die sie dann durch so eine Erstuntersuchung durchschleusen und machen das auch nur an bestimmten Tagen. Und wenn wir da jetzt hinkommen und sagen, wir brauchen mal so 15 Leute für eine Erstuntersuchung, dann zeigen die uns einen Vogel oder geben uns Termine über ein halbes Jahr verteilt. Außerdem Wahnsinn. Ist es auch ein Kostenfaktor. Ne? So eine Erstuntersuchung, Medical Class 1, ist nicht ohne.
Ja, das ist richtig. Die Preise sind auch enorm gestiegen. Also das hatte irgendwann mal vor ein paar Jahren 700 gekostet. Teilweise sind die jetzt schon bei 1.000 Euro knapp angekommen für diese Erstuntersuchung. Also die Preise haben da auch angezogen. Aber Hubschrauberpiloten sind gesucht. Was macht ihr denn jetzt? Also, was hofft ihr denn, wie viel das dann bestehen? Weil wie viel braucht ihr denn?
Also ganz ehrlich hoffe ich, dass ich 7 bestehen von den 7, ja, die noch dabei sind. Wenn ich realistisch bin, hoffe ich mal, dass es 3 werden. 2 brauchen wir mindestens. Wir haben noch ein Mädel auf Halde, wie man das so schön nennt, von den letzten Auswahlverfahren, die dieses Jahr auf jeden Fall in die Ausbildung geht. Wir schicken 3, das heißt, für dieses Jahr sind noch 2 Plätze frei. Sollten wir wirklich 5 Leute finden, hätten wir für nächstes Jahr dann 3, die in die Ausbildung gehen und müssten nächstes Jahr kein weiteres Auswahlverfahren machen. Das würde natürlich sehr viel Erleichterung bedeuten für Aus- und Fortbildung von Nordrhein-Westfalen, weil wir ein komplettes Auswahlverfahren aussetzen könnten. Denn da steht ganz schön viel Arbeit hinter.
Aber das ist ja interessant. Das heißt, 3 könnt ihr maximal in einem Jahr ausbilden, genau, und alle weiteren werden dann warten halt ein Jahr.
Sozusagen. Genau. Also wir machen es auch nicht so, dass wir sagen, ja, die besten 3 werden ausgebildet, sondern es werden nur Geeignete ausgebildet und alle, die am Ende als geeignet dastehen, werden ausgebildet. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes, aber wir arbeiten dann diese Liste ab.
Und dann gibt es erst wieder.
Genau, ob das dann nach besten Auslese ist, nach Alter, dass man mit den Ältesten anfängt oder nach Wohnort oder was auch immer, da gibt es kein festes Schema. Aber wir nehmen halt alle, die geeignet sind.
Ja, interessant. Wir haben uns über das Thema Pilotennachwuchs auch vorhin bei uns am Tisch unterhalten und es werden wieder dieses Jahr erheblich mehr Berufspiloten gesucht, also Erfahrene, muss man sagen. Das Problem sind wirklich die erfahrenen Berufspiloten mit, ich sag mal, 2.000 Stunden aufwärts. Wir brauchen nicht bei uns in der Firma, aber bei anderen Firmen so viele. Ich will gar keine Zahl in den Raum schmeißen, weil ich habe nicht mit jedem Unternehmen gesprochen, um dann eine Liste zu machen, so viel suchen wir. Aber mehr als dieses Jahr definitiv ausgebildet werden oder auch in den nächsten 1-2 Jahren. Und das könnte so langsam zu einem echten Problem werden in der zivilen Luftfahrt, in Teilbereichen bei manchen Unternehmen, weil diese Piloten einfach nicht vom Himmel fallen, sie aber da sein müssen, weil ich sie eben brauche, um einen jungen Piloten mitfliegen zu lassen. Das ist das Problem an der Geschichte, ja.
Ja, und da haben wir wieder so ein Ding, was ich nicht verstehe. Wir brauchen in den Unternehmen unbedingt gute, erfahrene Piloten und Pilotinnen. Aber viele wollen das nicht bezahlen. Und es funktioniert heutzutage einfach nicht, irgendwo eine billige Arbeitskraft zu bekommen und zu denken, die kann alles, tut alles und ist hochmotiviert und bringt mein Unternehmen nach vorne. Wenn ich Qualität will, muss ich auch qualitativ bezahlen. Das ist im Moment noch in so einem leichten Missverhältnis, würde ich sagen. Von daher sollten die Verantwortlichen, die das jetzt vielleicht hören, sich mal überlegen, ob sie da vielleicht nicht doch so ein bisschen an der Stellschraube drehen können. Weil wir sehen es ja alle draußen, wir sehen es an der Zapfsäule, wir sehen es an den Mieten, wir sehen es aber auch, wenn wir uns ein Eigenheim gekauft haben, an den Preisen für Eigenheime und den Darlehenszinsen. Wir brauchen und überleg mal, was eine Ausbildung mittlerweile auch kostet.
Ja, ja.
Ne, das muss ja auch alles zurückbezahlen. Also ich habe ja jetzt das Glück gehabt, dass das Land für mich gezahlt hat. Ja. Aber das ist ja nicht die Normalität. Die Normalität ist ja, dass ich mich erstmal ich muss mich 6-stellig verschulden und das muss ich erstmal zurückzahlen.
Was ja hoch ist.
Was absolut hoch ist, aber ich meine jetzt nicht hoch 6-stellig. Also es sind nicht 7, 8, 900.000.
Okay, alles klar.
Es ist
nicht hoch, nur 6-stellig.
Es ist nicht hoch, nur 6-stellig,
weil da Polizei ist und dann
verdient man. Hör mal. Ja, aber das ist halt, wenn ich mir das so angucke und wenn man manchmal hört, was so bezahlt wird, da fragt man sich schon, wenn ich jetzt eine Ausbildung für 160.000 Euro gemacht habe, in der Zeit musste ich ja auch noch zusätzlich irgendwie leben. Das heißt, ich habe vielleicht einen Kredit für 200.000 Euro aufgenommen. Den möchte ich ja auch nicht ein ganzes Leben abbezahlen. Den möchte ich ja auch in den nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahren abbezahlen als junger Pilot, Pilotin. Dann muss ich halt aber auch dementsprechend so viel bezahlen, dass ich im Monat auch mal da mit 1.500 Euro dran knabbern kann, damit das runtergeht.
Ja, vor allen Dingen, du musst ja, wenn du 100.000 Euro, ich sage jetzt einfach nur eine Zahl, 100.000 aufnimmst, erstmal 200.000 ungefähr verdienen.
Ja, genau.
Das ist ja das große Problem an der Geschichte, ja. Toll wäre es natürlich, wenn das das Unternehmen direkt bezahlt und die dann einfach vom Arbeitslohn abzieht, das wäre perfekt, dann hast du es 1:1. Das klappt aber nicht. Und, weil auch wir nicht wissen, wer eignet sich dafür. Ja.
Aber da muss es doch eigentlich hingehen. Also das verstehe ich nicht, dass das noch nicht dahin gegangen ist. Ich habe kein eigenes Luftfahrtunternehmen, ich habe keine eigenen Hubschrauber. Aber wenn ich eigene Hubschrauber hätte, dann würde ich das genau so machen. Ich würde zumindest 0% Darlehens geben und dann würde ich ein eigenes Auswahlverfahren machen und mir die Creme de la Creme nehmen und dann können die bei mir die Ausbildung machen, zahlen dafür die Hälfte, alles aber dafür zu einem Nullzins, irgendwie sowas. Also was richtig Attraktives, was mich vom Markt abhebt, aber dafür dann auch wirklich die geilsten vom Markt bekommen, die richtig motivierten, frischen Jungs und Mädels, die richtig wollen. Und dann habe ich vielleicht in 5 bis 10 Jahren die besten Piloten am Markt und Pilotinnen.
Ich verstehe dein Konzept ganz klar, aber es gibt einfach im Moment definitiv genug, die das noch selber zahlen. Es ist einfach so, es ist kein Druck da, um sagen zu müssen, hey, das muss jetzt das Unternehmen stemmen, weil der Nachwuchs selbst ist nicht das Thema, der ist relativ stetig gleich, was wir jedes Jahr an Output haben insgesamt. Es wird aber dahin gehen. Es wird dahin gehen oder es wird Prämien geben, wo man einfach sagt, pass mal auf, wir unterstützen dich mit dem Betrag dabei. Du musst es trotzdem zahlen, aber einen Teil übernehmen wir oder dahin wird es gehen, weil die Knappheit einfach immer größer wird. Und irgendwann werden sonst Hubschrauber einfach stehen bleiben. Es ist so. Nur dadurch, dass sich die Flugschulenkapazität in Deutschland nicht vergrößert, sondern eher verkleinert, weil einfach eine Flugschule ganz schwierig ist, so zu haben, dass sie wirklich so viel Geld abwirft, dass es ein ordentliches, gut ernährtes Unternehmen ist, ist wirklich ganz schwierig. Es ist wirklich schwierig, als Flugschule Geld zu verdienen. Das glaubt mir jetzt gar nicht, wenn man das erzählt. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen, weil ich ja auch mal selber eine hatte. Und da muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen für Hubschrauber, für Personal, für Risiko, für Hangarmiete, für Sprit, für Büro, für was weiß ich alles, Lizenzgebühren, um dann einen Fluglehrer auch noch zu bezahlen und das mit der kleinen Minimarge, die dann pro Flugstunde hängen bleibt, weil der Fluglehrer selbst, der braucht so 2,5 Stunden für so, ich sag mal, 1 bis 1,5 Stunden Flugzeit und man kriegt aber auch nur die Flugzeit bezahlt. Und das ist wirklich schwierig. Gerade wenn dann was kaputt geht, das Risiko in der Flugschule ist höher. Also von daher, das wird kommen, dieses Thema, aber nicht heute. Ich bin allerdings froh, dass es einen Pilotenmangel gibt, weil ich sage dir ganz ehrlich, vor 10 Jahren hatten wir ganz andere Gehälter als heute. Und das als sehr erfahrener Pilot. Es geht langsam hoch immer weiter, weil ja alle merken, Piloten sind knapp. Also die Erfahrenen, die kriege ich nicht mehr so. Und dann ist es mittlerweile auch schwierig, die Jüngeren ein bisschen zu kriegen. Noch nicht ganz so schwierig wie die Erfahrenen, aber auch da sind die Preise ein kleines bisschen nach oben gegangen. Die Richtung stimmt. Aber ja, mal gucken, wo es hinführt. Ne? Wir müssen jetzt schnell sein, dass wir noch schnell steigen, bevor die Drohnen kommen.
Ja.
Dann haben wir umgekehrt ein Problem. Zu viele Piloten.
Um Gottes Willen, ja, aber da muss man ja auch clever sein. Da muss man dann gucken, dass man das Konzept auch so hinkriegt, dass ich natürlich mit meinen Scheinen dann auch Drohnen, wir werden diese Octocopter-Großdrohnen haben und so weiter. Wir werden Flächendrohnen haben. Natürlich muss ich mit meinen A- oder H-Scheinen dann gucken, dass ich vielleicht da auch noch so ein bisschen in die Richtung gehe. Da wird auf jeden Fall viel Geld zu verdienen sein. Weil ich glaube, da wird halt richtig rein investiert. Wenn man das auch sieht, was da teilweise auch an Geld vernichtet wird, einfach nur, weil man an dieses Drohnending glaubt. Ne?
Ja.
Da gibt es natürlich viele gute Sachen, aber das ist auch so viel, wo schon ja, hunderte Millionen an Kohle reingesteckt wurde, was einfach nicht funktioniert, aber trotzdem wollen die Leute es einfach haben, weil sie es mal in einem Science-Fiction-Film gesehen haben. Ah, ja, würde ich mir lieber wünschen, dass sie gute Piloten und Pilotinnen im Hubschrauberbereich ausbilden, aber naja.
Ja, das ist so, siehst du. Und das ist halt auch der Vorteil einer zivilen Fliegerei, es wird nicht gesiebt. Jeder darf Pilot werden, muss sich selbst dann halt beweisen, auch eben dafür selbst bezahlen. Das ist eben der Unterschied. Ja? Da kann auch jemand wie ich Hubschrauberpilot werden und sagen, hey, ich gebe mein Bestes, ich versuche es. Und wenn man dann hinterher Erfolg hat, dann wunderbar. Und die dann einfach sagen, ja, ist ja, also ist cool, es macht Spaß, aber
Ja, und dann ist es halt auch wieder so,
dann halt auch später, ja.
Wie du sagst, ne, dann habe ich die Schulen, die Flugschulen, die natürlich auch davon abhängig sind, dass Leute zu ihnen kommen und das bezahlen. Und eine Flugschule, die einen solventen Kunden hat, der das vielleicht sogar bar dir auf den Tresen legen kann und dem egal ist, ob der für ein PPL, also für eine Privatpilotenlizenz, 45 Stunden braucht oder 80 Stunden macht, dem wird man nicht sagen, ja komm, du hast das in 120 Stunden auch nicht begriffen. Dem wird man sagen, ja komm, ein bisschen noch und das kriegen wir hin, du bist ein Guter und so. Kann ich ja auch irgendwo verstehen, weil man muss ja auch Geld verdienen.
Das Gute ist schon mal, wenn du Berufspilot werden willst, dann ist dieser Gap relativ klein, wenn du einen Fluglehrer für 80 Stunden brauchst. Dann brauchst du nämlich nur den Fluglehrer für, ich sag mal, 30 Stunden mehr bezahlen. Aber den Rest hättest du eh fliegen müssen, die 80 Stunden. Aber ich weiß, was du meinst. Aber es gibt auch schon in meinem Leben Flugschüler, wo ich gesagt habe, die eignen sich nicht. Und entweder habe ich es ihnen gesagt oder habe es abgelehnt, mit denen einfach zu fliegen. Weil ich damals in der großen Flugschule war, da gab es noch viel, viel mehr Fluglehrer. Und dann haben das entweder andere dann weiter ausgebildet. Aber nee, wenn ich dann schon merke, irgendwie nach 10, 15 Stunden oder spätestens, wenn man jetzt sagt, komm, wir schleifen den noch weiter bis 30, 40 Stunden und ich merke, der ist so weit dahinter und der wird nie diese Fähigkeit zu besitzen, wenn es wirklich einen Notfall gibt, schnell zu reagieren, wo ich ganz genau weiß, das schafft er nicht. Dem fällt die Maschine aus und der denkt drüber nach, was ist denn hier los? Lampe an, die Drehzahl geht runter. Oh, was muss ich denn eigentlich machen? Ja, und dann ist ja schon vorbei bei der Autorotation.
Ja.
Das ist dann leider so. Da versuche ich mich nicht da irgendwie in die Nessel zu setzen.
Nee, kannst du nicht machen. Also das ist ja auch, ich habe auch schon Leute mit abgesägt. Das ist ja nicht nur meine Entscheidung dann immer, aber ich habe dann auch schon teilweise, bin ich zu entsprechenden Stellen gegangen und habe gesagt, Leute, wir tun dieser Person und uns am Ende keinen Gefallen und der ganzen Organisation, weil wenn was passiert, dann ist da nicht nur ein Hubschrauber kaputt, dann ist da im schlimmsten Fall ein Menschenleben nicht mehr da und wir müssen uns alle an die eigene Nase dann packen und sagen, ja, irgendwie haben wir es vorher gesehen.
Und deswegen, genau, und das kommt ja dann auch raus. So, ja, das war doch klar, dass der das nicht schafft, oder?
Und selbst wenn du es vertuschen kannst, am Ende guckst du trotzdem in den Spiegel und weißt es.
Ja, das sowieso, ja. Und da sage ich lieber, nee, pass mal auf, nimm dein Geld, mach lieber was anderes. Und das Coole ist, bei der Heliflight, wir haben da, machen da nicht so viel Druck auf, sondern wir sagen halt einfach, nee, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Weil unser Hauptgeschäft ist nicht die Flugschule, sondern wir können uns da ganz entspannt zurücklehnen und einfach sagen, jo, dann funktioniert es halt nicht. Ja, wir verdienen unser Geld nicht mit der Flugschule und sind da völlig frei in den Entscheidungen. Ob da mehr ein Schüler mehr ist oder weniger, deswegen machen wir da auch keine Werbung für. Weil wir halt sagen, wenn einer zu uns kommen will und will die Ausbildung bei uns machen und später bei uns fliegen, kann er das machen. Und wenn er nicht kommt, dann ist es halt so. Wir haben da keinen Druck und das ist eigentlich das Komfortabelste, muss ich sagen.
Ja, und jetzt quatschen wir und quatschen und quatschen und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht. Wir sind schon fast am Ende, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir haben noch ganz viel zu sagen und das haben wir vor allem auf der Messe. Denn, ihr habt es scheinbar schon mitgekriegt, die Aero hat uns die Möglichkeit eines Stands gegeben und wir revanchieren uns, indem wir da ganz viele Workshops, Vorträge und was auch immer machen, Podcasts. Und genau dazu haben wir auch einen Podcast. Da werden wir nämlich drüber sprechen, wie wird man denn so Hubschrauberpilot und Pilotin, was muss man da beachten, worauf kommt es an, was solltet ihr euch aussuchen, was solltet ihr meiden, was solltet ihr selber tun. Wenn ihr das hören wollt, geht mal auf Aero Friedrichshafen, auf die Homepage oder in die App und guckt nach, denn da sind all unsere Termine online.
Genau, und zwar ganz genau gesagt auf aero-expo.de und da könnt ihr einfach abgehoben Podcast eingeben und dann kriegt ihr schon das komplette Programm. Mittwochs haben wir zum Beispiel Treffen mit Tim und mit mir, dass wir auch definitiv am Stand sind, dass man uns treffen kann und wir nicht irgendwo rumlaufen und sagen, oh, wir gucken uns was anderes an. Dann geht es nochmal um das Thema Prüfungen. Vielleicht ist das Luftfahrtbundesamt mit dabei. Donnerstag ist ein toller Tag. Ne, wie wird man Hubschrauberpilot? Dann geht es um positive Fehlerkulturen auch nochmal und auch nochmal eine Stunde mit uns sozusagen. Und dann gibt es am Freitag auch noch ein tolles Programm. Und am Samstag geht es auch nochmal darum, wie man Pilot wird. Und dann geht es auch nochmal um den Arbeitsalltag bei der Polizei und dem Rettungshubschrauber. Also guckt mal drauf. Und ich habe jetzt auch gerade gesehen, ich muss mal mit der Aero nochmal ganz kurz sprechen. Die haben nämlich das Freitagprogramm gar nicht mit reingenommen hier. Das müssen wir denen nochmal ganz kurz sagen, dass da noch was fehlt. Aber das ist nicht schlimm. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen dann ergänzt. Und dann habt ihr das komplett. Und spätestens, wenn ihr da hinkommt, dann könnt ihr das auch sehen. Und der Tim hat heute so einen tollen Post rausgehauen. auf dem Podcast-Instagram-Kanal. Tim, was bringen wir Tolles dahin mit? Erzähl's mal, was hast du organisiert?
Ich hab's endlich getan. Ich wollte es lange schon tun und ich habe zu Hause 400 Paar Socken mit Hubschraubern drauf. 200 Paar mit einer 145 im Polizeidesign und 200 Paar die EC 155 im Johanniter-Design in Größen 36 bis 39 und 40 bis 45 ist es, glaube ich. Auf jeden Fall einmal so kleinere Füße, größere Füße. Irgendwer findet oder jeder findet, was er braucht. Wir müssen uns nochmal so Gedanken machen, was wir für Preise nehmen. Die waren nämlich gar nicht so günstig, aber wir wollen sie schon so günstig wie möglich abgeben.
Ja.
Also ihr werdet wahrscheinlich so doch schon knapp über 10 Euro bezahlen müssen für so ein paar. Aber das mussten wir halt auch in der Produktion.
Das musste man halt leider ausgeben, um die Dinge überhaupt herstellen zu lassen. Aber ich finde es zwar cool, hast ein cooles Posting gemacht. Es waren sogar ein paar, die geschrieben hatten, sie wollten gern von jedem Paar eins, weil sie es so anziehen wollten wie du. Fand ich auch sehr witzig.
Ja, und geht auf jeden Fall mal auf Instagram auf unsere Seite, abgehoben.podcast. Denn der Post ist nicht nur eine Story, sondern auch wirklich ein Beitrag. Und da kann man abstimmen, welche euch besser gefällt, welches Paar Socken. Das von der Polizei oder das von der Luftrettung. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass die 155 da ganz weit vorne liegt von der Luftrettung, weil der Andreas ja so viele Follower hat. Aber die guten Follower der Polizei sind gar nicht so schlecht. Wir sind ziemlich gleich auf, glaube ich, ne?
Ja, du, vorhin hatte ich 49% und du 51%.
Oh. Ja, guck mal.
Ja. Also von daher, da geht noch was. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Schauen wir mal. Aber sehr cool. Ich finde beide Socken ziemlich cool und ich finde die Idee einfach mit Polizei und Dings gemischt. Ich kam vorhin nicht drauf, aber ich finde die Idee super, wenn man einfach zwei Paar hat. Einmal Rettung, einmal Polizei und man trägt sie einfach so durcheinander. So.
Ja.
Toll. Tim, lieben Dank für deine Zeit und auch euch da draußen lieben Dank für eure Zeit.
Ja, genau. Danke euch. Wer das gerade hört, drückt mir die Daumen. Denn genau heute bin ich beim Hyrox in Köln auf der FIBO. Wer da ist, darf gerne mal Hallo sagen oder mich anfeuern kommen. Ich starte um 12.20 Uhr.
Ja. Sehr schön. Ich drücke dir die Daumen, Tim, für deinen. Dann kommt hoffentlich alle gut in den Donnerstag rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns wieder Spaß gemacht mit euch. Und dann freuen wir uns auf die Messe für alle, die kommen. Und alle anderen freuen wir uns natürlich auf den nächsten Podcast mit euch. Macht's gut.
Macht's gut. Wir sehen uns in Friedrichshafen.
Bis dann, tschüss.